Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen zum Rabe Info vom Mittwoch, dem 21. April 2010. Die Themen: LGBT-Jugendkonferenz, der Weg zur gemeinsamen Stimme für die Schweiz. Italiens Migrationspolitik in der Kritik, Hungerstreiks in den Abschiebegefängnissen. Und Nein, danke, ich denke selbst, Philosophinnen von der Antike bis heute. Am Mikrofon begrüßt Dwilma Roll.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Kurznachrichten. London Heathrow, der größte europäische Flughafen, hat den Flugbetrieb wieder aufgenommen. Auf den meisten europäischen Flughäfen hat sich die Lage inzwischen normalisiert. Auch in der Schweiz ist der gesamte Luftraum wieder offen. In Deutschland soll er noch vor Mittag freigegeben werden. Und im Verlauf des Nachmittags wollen auch Frankreich und Belgien wieder Normalbetrieb aufnehmen. Die Vorfälle in der Kinderklinik Neuhaus sollen von unabhängiger Seite untersucht werden. Dies fordert die UPD, die Universitären Psychiatrischen Dienste Bern. Zwei ehemalige Patienten haben vor einer Woche im Gesundheitstipp Vorwürfe gegen die Kinderklinik Neuhaus erhoben. Sie seien vor 10 Jahren tagelang im Isolierzimmer eingesperrt gewesen und hätten unter Zwang Medikamente einnehmen müssen. Die UPD hat daraufhin einen internen Bericht erstellen lassen und kommt nun zum Schluss. Die Verantwortlichen der Kinderklinik sollen mit den beiden ehemaligen Patienten diskutieren, ob die Vorfälle von externer Seite untersucht werden sollen. Amnesty International warnt vor der Ausschaffung eines jemenitischen Asylbewerbers. Sie befürchten, dass dem Mann in Jemen Folter und andere Misshandlungen drohen. Er stehe in enger Verbindung zur südlichen Unabhängigkeitsbewegung Southern Movement, welche die Unabhängigkeit des südlichen Landesteils fordert. Seit Beginn der Proteste vor 3 Jahren haben jemenitische Sicherheitskräfte laut Angaben von Amnesty International Tausende von Sympathisanten und Anführer des Southern Movement festgenommen. Seit 5 Tagen sitzt der jemenitische Flüchtling im Ausschaffungsgefängnis am Flughafen Zürich-Kloten. Die Präsidentenwahlen in Polen wurden auf den 20. Juni angesetzt. Dann wird der Nachfolger des tödlich verunglückten polnischen Präsidenten Lech Kaczynski gewählt. Derzeit nimmt der polnische Parlamentschef Komorowski die Amtsgeschäfte des Präsidenten wahr. Der polnische Präsident Lech Kaczynski war vor 1,5 Wochen bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Der letzte ehemalige Junta-Chef von Argentiniens Militärdiktatur wurde zu 25 Jahren Haft verurteilt. Der Richter hat Reinaldo Bignone mehrere Menschenrechtsverletzungen, darunter Folter und Entführung, für schuldig befunden. Der heute 82-jährige Bignone hatte während der argentinischen Militärdiktatur Ende der 70er bis Anfangs der 80er Jahre eine Führungsposition inne. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen wurden insgesamt 30.000 Menschen getötet oder sind spurlos verschwunden. Neben Bignone wurden 5 weitere führende Militärangehörige zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Zum Wetter: heute ist es sonnig trotz einigen Quellwolken bei Temperaturen um 17 Grad. Auch morgen Donnerstag bis Sonntag ist es meist sonnig und frühlingshaft warm, bis Freitag bei rund 18 Grad und am Wochenende bis 23 Grad.
95,6. Rabe Info.
Sie hören das Rabe Info, wir kommen zu unserem ersten Beitrag. Homosexualität, Bisexualität und Transgender sollte eigentlich kein Thema mehr sein und als normal hingenommen werden. Doch so ist es nicht. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es noch einiges an Effort. Deshalb treffen sich diesen Samstag Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender-Jugendliche in Bern. An der ersten LGBT-Jugendkonferenz geht es darum, eine gemeinsame Stimme für die Schweiz zu werden. Shine McKay sprach darüber mit Stefan Matt. Der 22-jährige Student ist Mitorganisator der ersten nationalen LGBT-Jugendkonferenz.
Es gibt sehr viele kleine lokale Organisationen in der ganzen Schweiz, was wir einfach bemerkt haben, auch von unseren Nachbarländern, zum Beispiel Schweden ist sehr gut organisiert, was eine nationale Organisation betrifft. Und dann ist es natürlich aufgekommen, vor allem mit der Vielfalt aus der Schweiz, mit den verschiedenen Landessprachen, dass man da eigentlich etwas auf die Beine stellen sollte, das wirklich landesweit organisiert und funktioniert und nicht einfach dieses, dass wir überall kleine Organisationen haben, die dann vielleicht nach einem Monat wieder zusammenbrechen, weil einfach die Unterstützung fehlt oder einfach das Organisatorische nicht sehr gut ausgebaut wurde oder so, und dass man so eigentlich wirklich mit der Vielfalt der Schweiz eine gesamthafte nationale Organisation bildet und dass man so mehr Ziele erreichen kann als halt eine einzelne kleine Organisation.
Es kommen also LGBT-Jugendliche zusammen am Samstag in Bern. An dieser Konferenz werden 3 Arbeitsgruppen gebildet, die sich quasi stufenweise treffen. Worum geht es in diesen Arbeitsgruppen? Was wird da erarbeitet?
Vor allem mal eine Kontaktaufnahme, Erfahrungen werden ausgetauscht und vor allem eben auch dann über die Sprachgrenzen hinaus, was sehr spannend ist, weil zum Beispiel in gewissen Bereichen ist die Weltschweiz sehr aktiv, viel aktiver als die Deutschschweiz und umgekehrt. Dann aufgrund von diesen Erfahrungen werden dann auf die Bedürfnisse eingegangen, also auf die Probleme, die sich stellen in der LGBT-Jugend in der Schweiz. Und in der dritten Phase werden dann eigentlich in der ganzen Zusammenarbeit produktive Lösungswege und Ansätze gesucht, die wir dann in der Zukunft dann bearbeiten wollen und dann wirklich auf diesen Diskussionen und Inputs aufbauen wollen.
Sie haben eingangs gesagt, so eine LGBT-Jugendkonferenz ist wichtig, damit man mehr Zusammenhalt hat, damit es nicht ganz viele kleine einzelne Gruppen gibt, die irgendwie etwas vor sich hinknüngeln, auf Schweizerdeutsch gesagt, sondern dass man gemeinsam Ziele erreichen kann. Was sind denn solche Ziele, die man anstrebt, gemeinsam zu erreichen?
Eigentlich wäre ja das Ziel, dass es eine solche ganze Dachorganisation, diese nationale LGBT-Jugend-Schweiz-Organisation eigentlich gar nicht bräuchte. Also das heißt, dass das Thema Homosexualität, Bisexualität, Transgender eigentlich gar kein Thema mehr wäre, dass es also eigentlich ganz gewöhnlich ist und dass man so auch nicht immer muss den Fokus auf eine sexuelle Orientierung stellen.
Eben das Hauptziel ist, dass es kein Thema mehr sein muss. Trotzdem nehme ich an, muss man da auch noch Zwischenschritte einschalten. Wo liegen da so Zwischenziele, wo Sie finden, da muss man sich jetzt zusammentun, um dann schlussendlich den Schritt zu erreichen, dass es eben kein Thema mehr ist?
In der Deutschschweiz haben wir zum Beispiel viel mehr Schulprojekte wie GLL oder ABQ. In der Weltschweiz gibt es keine Projekte, die genau das verfolgen. Und ich denke, mit der Konferenz können wir genau schauen, wo mangelt es? Wo haben wir zum Beispiel vor allem in der Schule, also in der Ausbildung, dass wir schon früh beginnen, der Homosexualität ein Gesicht zu geben, dass es nicht mehr auf dem Schulplatz heißt, hey, du schwule Sau, und dass man so einfach eigentlich eine gute und große Basis auf nationaler Ebene schafft, dass man sagen kann, okay, wir haben überall dieselben Ausgangspunkte zum Beispiel, dass wir in Schulen diese Arbeit leisten, was ja auch unsere Zukunft ist, oder? Die Jugend ist unsere Zukunft, und deshalb, dass wir dann sicher mal als einen Zwischenschritt dort ansetzen und sagen, okay, wir müssen überall die gleichen Voraussetzungen schaffen. Und dass man dann aufgrund von diesen Arbeiten weiter schauen kann, was sollte man wirklich als nächstes tun, dass man dann zum Beispiel sagt, ja, Politik oder wie auch immer, dass man dort einfach noch mehr der Homosexualität zum Beispiel ein Gesicht gibt, dass es einfach zum alltäglichen Phänomen so gesagt wird.
Stefan Matt, Mitorganisator der ersten LGBT-Jugendkonferenz in der Schweiz. Die Konferenz ist ausgebucht, es werden um die 80 Jugendlichen daran teilnehmen. Details zur Konferenz und mehr gibt es unter der Internetadresse www.jeune-lgbt.ch.
Rabe Info 95,6.
Die italienische Flüchtlingspolitik stößt auch hierzulande seit einiger Zeit auf recht großes Interesse. Im Mittelpunkt stehen dabei meist die Bootsflüchtlinge, die in Süditalien ankommen oder schon vorher davon abgehalten werden. Doch wie sieht das Schicksal der Flüchtlinge aus, wenn sie einmal im Land sind? Wenn sie aufgegriffen werden, landen sie in den sogenannten CIEs. Das Freie Radio von Freiburg im Breisgau hat versucht, sich einen Überblick über die Bedingungen in den italienischen CIEs zu schaffen. Der Beitrag von Lucia Vasella in Zusammenarbeit mit Radio Dreieckland.
Die Abkürzung CIE steht für Zentren für Identifikation und Abschiebung. Dabei handelt es sich um derzeit 13 Abschiebegefängnisse, die über ganz Italien verteilt sind. Dort werden Flüchtlinge festgehalten, bis sie abgeschoben werden. Bereits seit Ende Februar schwappt nun eine Welle von Protesten über zahlreiche CIEs im Norden des Landes. Die Insassen sind in Hungerstreik getreten. Sie solidarisieren sich über die Lager hinweg miteinander. Anlässe zum Protest gibt es viele. Erstens wurde die offiziell erlaubte maximale Dauer der Abschiebehaft in Italiens CIEs im vergangenen August von 2 auf 6 Monate erhöht. Das ist als Reaktion auf die neue EU-Regelung zu verstehen, die sogar eine 3-mal so lange Haftdauer erlaubt. In einem offenen Brief beschreiben die Abschiebehäftlinge des CIE in Mailand ihre Situation.
Liebe Italiener, wir sind keine Illegalen, wir sind Gefangene im CIE in der Via Corelli in Mailand und stehen seit dem 3. März 2010 im Hungerstreik, weil die Zeitspanne, in der die Personen zur Identifikation festgehalten werden, zu lang sind. Ihr müsst euch vorstellen, wie es ist, 180 Tage lang rund um die Uhr eingeschlossen zu sein, ohne irgendein Verbrechen begangen zu haben und ohne irgendetwas zu tun zu haben, um die Zeit herumzubringen. Aber vor allem sind wir Illegalen zur Gefängnisstrafe verurteilt worden, ohne dass es je einen Prozess gegeben hätte. Nach 180 Tagen im CIE geben sie dir einen Abschiedsbescheid mit einer Frist von 5 Tagen, um Italien zu verlassen. Und wenn sie dich danach noch auf der Straße erwischen, riskierst du 6 Monate bis 1 Jahr reguläres Gefängnis. Aber wie soll man innerhalb von 5 Tagen das Geld auftreiben, um das italienische Territorium zu verlassen?
Ein zweiter Kritikpunkt sind die schlechten Lebensbedingungen der Abschiebehäftlinge. Auch dies ist kein rein italienisches Problem, aber die Situation in Italien scheint besonders haarsträubend, wie im offenen Brief der Häftlinge in Mailand zu entnehmen ist.
In letzter Zeit ist das Essen, das die Firma Sodex liefert, wirklich ekelhaft. Für die Kranken gibt es keine Medikamente. Die Toiletten sind immer schmutzig und verstopft und das Abwasser läuft aus bis in den Flur. Die Pfleger behandeln uns schlecht. Und dann sagen sie, dass wir illegal sind und dass wir das hier verdienen. Sie geben uns Beruhigungsmittel, aber davon bekommt man die stärksten Depressionen. Viele weinen verzweifelt, denn sie verstehen nicht, warum sie das alles erleiden müssen. Wir sind Personen, aber die dort denken das nicht und erniedrigen uns. Sie lachen über unsere Situation, sie schlagen uns.
Immer wieder werden auch Fälle und Einzelheiten bekannt, die als Beispiele für die italienische Korruption und Intransparenz der italienischen Behörden verstanden werden könnten. So der Fall der Nigerianerin Choi. Sie beschuldigte den Chefinspekteur des Mailänder Abschiebegefängnisses des sexuellen Missbrauchs. Derselbe Beamte sorgte anscheinend später dafür, dass sie bei einer Protestaktion im Lager festgenommen wurde. Am 12. April wurde sie dann zu 2 weiteren Monaten Haft verurteilt. Eine Menschenrechtsaktivistin aus Bologna hat sie getroffen.
Ich habe sie sehr niedergeschlagen angetroffen, wie man sich vorstellen kann. Und ich hatte den Eindruck, dass sie psychisch zerstören wollen.
Die Menschenrechtsaktivistin verweist auch auf einen weiteren Missstand im Filz der Lagerverwaltung in Italien. Private Firmen würden sich durch die Belieferung der Abschiebegefängnisse mit billigsten Mahlzeiten bereichern.
Sie nehmen 75 Euro am Tag für jede Person, die dort eingesperrt ist, um sie dann Nudeln oder Reis mit Tomatensauce essen zu lassen, was eine sehr einseitige Ernährung ist.
Die Liste könnte wohl noch fortgeführt werden. Mit ihrem andauernden Hungerstreik und dem offenen Brief versuchen die Insassen der italienischen Abschiebegefängnisse wenigstens ein bisschen Widerstand gegen ihre Situation zu leisten. Unterstützt werden sie von Kundgebungen und unabhängigen Medien.
95,6. Rabe Info. Sie hören das Rabe Info, wir kommen zu unserem letzten Beitrag. Nein, danke, ich denke selbst. Das ist der Titel einer Ausstellung über Philosophinnen der vergangenen 2.500 Jahre. Männer meinen oft, sie müssten Frauen Sachverhalte erklären, doch die Frau soll für sich selber denken und das sei nicht immer ganz einfach. So erklärt die Ausstellungsmacherin den Titel «Nein, danke, ich denke selbst». Die Ausstellung porträtiert 29 Philosophinnen von der Antike bis heute und thematisiert damit, dass Philosophie seit jeher eine Männerdomäne ist und auch heute noch eine Rivalität zwischen den Philosophinnen und den Philosophen bestehe. Ein Beitrag von Cheyenne Mackay.
Um ins Thema einzutauchen, stellt sich zuerst die Frage, was ist eigentlich eine Philosophin? Die Ausstellungsmacherin und Philosophin Annegret Stopzig sagt, dass Philosophie heute normalerweise nur noch an den Universitäten gemacht werde, von Philosophieprofessorinnen und Professoren.
Aber da ist es sehr schwierig für eine Frau an der Universität Philosophieprofessorin zu werden, weil es dafür ganz wenig Stellen gibt und die Männer sich natürlich darum balgen. Aber ich denke, das ist auch gar nicht nötig, weil eigentlich machen heute viele Frauen in der Gesellschaft direkt als philosophische Praktikerin ihre Arbeit. Das heißt, so wie ich habe eine philosophische Praxis, wo man philosophische Lebensberatung bekommen kann. Oder ich mache eben so eine Ausstellung wie die Philosophinnen. Ich schreibe Bücher, mache Seminare.
Philosophinnen gab es schon in der Antike vor 2600 Jahren und das, obwohl Frauen damals der Zugang zu Bildung verwehrt war. Und Philosophie sei auch heute noch eine Männerdomäne.
Philosophie hat so den Nimbus, das ist das Intelligenteste, das ist sozusagen noch strenger im Denken als Maschinenbau oder so. Und da fühlen sich die Männer eben doch als die Kompetenteren. Und das lassen sie sich auch nicht nehmen. Das ist so eine Ehrfrage. Das war schon in der Antike so, dass das Denken eben auf keinen Fall den Frauen zugesprochen werden darf.
Auch eine der bekanntesten Philosophinnen des vergangenen Jahrhunderts, Hannah Arendt, hat sich mit der Männerdomäne in ihrem Fach beschäftigt. In einem Interview von 1964 klang dies folgendermaßen.
Empfinden Sie Ihre Rolle im Kreise der Philosophen trotz der Anerkennung und des Respekts, den man ihnen zollt, als eine Besonderheit? Oder berühren wir damit ein Emanzipationsproblem, das für sie nie existiert hat?
Ja, ich fürchte, ich muss erst einmal protestieren. Ich gehöre nicht in den Kreis der Philosophen. Mein Beruf, wenn man davon überhaupt sprechen kann, ist politische Theorie. Ich fühle mich keineswegs als Philosophen. Ich bin auch nicht, ich glaube nicht, in den Kreis der Philosophen aufgenommen. Sie sagen, es ist landläufig eine männliche Beschäftigung. Nun, es braucht ja nicht eine männliche Beschäftigung zu bleiben. Es könnte ja durchaus sein, dass auch eine Frau einmal eine Philosophin sein wird.
Ich halte sie für eine solche.
Ja, also dagegen kann ich nichts machen. Aber ich selber darf doch auch eine Meinung äußern.
Ich bitte darum.
Und meine Meinung ist, dass ich keine Philosophin bin. Ich habe meiner Meinung nach der Philosophie doch endgültig valid gesagt. Ich habe Philosophie studiert, wie Sie wissen, aber das besagt ja noch nicht, dass ich dabei geblieben bin.
Auch die Kuratorin der Ausstellung über Philosophinnen Annegret Stopzig ist der Meinung, dass ein Studium noch lange keine Philosophin ausmache.
Man muss als Frau sich versuchen zu integrieren und noch besser sein als die Studenten oder die Philosophieprofessoren dort. Und das ist sehr schwierig. Also ich denke auch nicht, dass man an der Universität zur Philosophin werden kann. Man muss, ist natürlich gut, Philosophie studiert zu haben, aber das Eigenständige ist eben draußen. Ein Dichter wird ja auch, oder eine Dichterin wird ja auch erst mitten im Leben zur Dichterin und zum Dichter und nicht an irgendeiner Akademie.
Das heißt, Philosophinnen sind aufmerksam, betrachten die Welt und hinterfragen die gängigen Gefüge. Wer intelligent überlege und denke, könne sich eine eigene Philosophie erarbeiten und so zur Philosophin werden.
Wenn Sie irgendwie in der Welt beteiligt sind und merken, da läuft etwas falsch, da muss etwas anders gedacht werden, in dem Moment können Sie, wenn Sie sich selbst ernst nehmen, sich hinsetzen und sagen, so, okay, ich will das jetzt mal anders denken, wie müsste die menschliche Intelligenz anders entwickelt und geschult werden? Die Philosophen und Philosophinnen fühlen sich ja immer zuständig für die Intelligenzentwicklung der Menschen. Und im Moment ist es so, dass die Intelligenz eigentlich ziemlich abgegeben wird an Maschinen, an Computer und so weiter. Und die Eigenintelligenz der Menschen wird eigentlich wenig gebildet.
Die Ausstellung mit dem Titel «Nein, danke, ich denke selber» porträtiert 29 Philosophinnen von der Antike bis heute auf Tafeln mit deren Lebenshintergrund. Die Ausstellung ist angereichert mit Filmen, Hörstationen, einer Leseecke, interaktiven Elementen und einem Rahmenprogramm. Annegret Stopzig mit ein paar Beispielen bedeutender Philosophinnen.
Mary Wollstonecraft zur Zeit der Französischen Revolution. Sie hat den Begriff Menschenrechte geprägt, den wir ja heute noch gebrauchen in der UN. Dann den Begriff Frauenrechte. Später hat Helene Stöcker um 1900 den Begriff Männerbewegung geprägt, wonach es heute immer noch Männergruppen gibt, die sich danach orientieren. In Amerika Martha Nussbaum, die auch für die UN Grundlagen und Gutachten schreibt. Die würde ich als eine bedeutende für heute, für jetzt bezeichnen.
Die Philosophin Annegret Stopzig, sie ist Kuratorin der Ausstellung «Nein, danke, ich denke selber», die noch bis Mitte Mai im Kulturraum vom Regierungsgebäude in St. Gallen zu sehen ist. Einen Link zur Ausstellung finden Sie auf unserer Internetseite rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Damit sind wir am Schluss vom heutigen Rabe Info. Morgen um 11 Uhr gibt's die nächste aktuelle Sendung. Ältere Infos gibt's jederzeit auch als Podcast auf rabe.ch. Sie hörten Beiträge von Cheyenne Mackay und Lucia Vasella. Am Mikrofon verabschiedet sich die Wilma Roll und die wünscht eine schöne Zeit.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.